Und wir hatten eine wunderschöne Theorie für diese Anfangswertprobleme. Wir haben Pikal Lindelöf, der sagt uns, dass unter relativ vernünftigen Bedingungen so ein Anfangswertproblem immer lösbar ist. Und wir hatten selbst für die einfachsten Beispiele von Runge-Kutta-Methoden, explizites Euler, implizites Euler, hatten wir ganz, ganz schnell Konvergenzresultate herleiten können. Das heißt, für gewöhnliche Differentialgleichungen, die hat man mathematisch wunderbar in der Hand. Man weiß, wann Lösungen existieren, weiß, dass die Lösungen eindeutig sind und hat die numerischen Verfahren, um mehr oder weniger beliebige gewöhnliche Differentialgleichungen lösen zu können, und man hat immer Konvergenz dieser Verfahren. Bei den partiellen Differentialgleichungen sieht die Sache ungleich viel schwieriger und hässlicher aus. Bei den partiellen Differentialgleichungen oder überhaupt angefangen damit, wenn wir nicht mehr bei Anfangswertproblemen sind, also wenn zum Beispiel die Variable, um die es geht, jetzt der Ort ist und nicht die Zeit, dann ist es nicht mehr natürlich, dass alle Bedingungen zu einem bestimmten Zeitpunkt herrschen, sondern physikalisch ist es dann zum Beispiel auch sinnvoll, dass wir an verschiedenen Randpunkten Randvorgaben haben. Und dann werden die Gleichungen ungleich hässlicher und die ganze Theorie wird ungleich hässlicher. Und das beginnt schon damit, dass es nicht mehr klar ist, welche Art von Vorgaben eine sinnvolle sind. Wir hatten diese Motivation von den Diffusionsphänomenen, wenn wir uns vorgestellt haben in einem Rohr, dass sich dort irgendwelche Teilchen diffundieren, vielleicht noch zur Seite bewegt werden mit irgendeiner äußeren Geschwindigkeit, Konvektionseffekte, irgendwelche Absorptionseffekte. Dann hängt es schon von der Physik ab, welche Art von Zusatzbedingungen überhaupt sinnvoll sind, um physikalisch glauben zu können, dass die Lösung wohl eindeutig festlegt. Im stationären Zustand haben wir uns überlegt, macht es wahrscheinlich Sinn, vorzugeben, was am Rand dieses Rohres passiert. Wenn die Zeit noch mit reinkommt, werden wir wahrscheinlich auch noch eine Anfangsvorgabe an das Rohr brauchen. Und besonders kompliziert wird es, wenn konvektionsdominierende Phänomene haben, also wenn diese Geschwindigkeit, mit der sich da noch was bewegt, wenn die viel, viel stärker ist als dieses diffusive Verhalten, können Sie sich vorstellen, wenn in dem Rohr einfach nur die ganze Zeit was von rechts nach links transportiert wird, dann macht es eigentlich auch keinen Sinn, Randbedingungen an beiden Orten zu haben, sondern eigentlich würden Sie dann nur eine Randbedingung am einfallenden Rand fordern. Das heißt, schon die Frage, welche Anfangs- und Randbedingungen denn die richtigen sind für die Differentialgleichung, hängt entscheidend davon ab, welches physikalische Phänomen damit modelliert wird. Und genauso ist es unglaublich schwierig, die ganze Existenz- und Eindeutigkeitstheorie und dann darauf aufbauend auch die Konvergenztheorie von numerischen Verfahren zu betreiben. Und tatsächlich ist es so kompliziert, dass das dazu geführt hat, dass man in der Mathematik den sogenannten starken Differenzierbarkeitsbegriff, also den Differenzierbarkeitsbegriff, den Sie aus der Analysis kennen, den hat man aufgegeben, weil man festgestellt hat, dass es mehr Sinn macht, mit einem schwächeren Begriff zu arbeiten, gerade im Hinblick auf solche partiellen Differentialgleichungen und auf solche physikalischen, chemischen Phänomene, die man da modelliert. Das werden wir im nächsten Semester erst in der Numerik partieller Differentialgleichungen ausführlich besprechen. Aber was ich mit Ihnen dieses Semester noch machen möchte, ist zumindest für die Fälle, die so einfach sind, dass man mit diesen ganzen klassischen Begriffen noch weiterkommt, mit dem einfachsten Verfahren, nämlich finite Differenzenverfahren, wie wir es letzte Woche kennengelernt haben, einfach alle Ableitungen ersetzen durch Differenzenquotienten mit irgendeinem endlichen H da drin. Zumindest für manche Fälle können wir auch da noch Konvergenzaussagen treffen, zumindest unter gewissen Bedingungen. Und dahinter steckt meistens immer dasselbe Kochrezept, dieselbe Grundidee. Und diese Grundidee, die dahinter steckt, die hatte Frau Mach Ihnen auch schon kurz angedeutet bei den Mehrschrittverfahren. Auch die kann man in dem Sinne interpretieren. Das wäre jetzt also das Abschnitt 183. Das Grundprinzip der Konsistenz, Stabilität und wie aus beiden zusammen dann Konvergenz folgt. Und wir werden uns dabei beschränken auf ein spezielles Randwertproblem. Also wir bleiben noch im Eindimensionalen erstmal und betrachten das eindimensionale Randwertproblem. L von U ist minus U2' von x plus B von x U' von x plus C von x U von x gleich F von x. Gucken uns das nur auf dem Intervall 0,1 an. Das heißt, hier haben wir so etwas, was passt in unsere Diffusionsformulierung. Bei unserer Diffusionsformulierung hatten wir, als wir alle Effekte zusammengenommen haben, haben wir eine solche Gleichung rausbekommen. Wenn alle Koeffizienten glatt sind, können wir die auch so schreiben, dass wir hier vorne minus U2' nur haben und keinen Koeffizienten mehr hier vorne haben. Ja, und wir werden uns diese Gleichung nur angucken mit homogenen Dirichlet-Bedingungen. Also wir nehmen an, dass am linken und rechten Randpunkt da soll die Konzentration oder die Wärme, so können wir uns das auch vorstellen, die soll gleich 0 sein. Und wir setzen voraus, dass die Koeffizientenfunktionen, die hier drin stehen, also das B entsprach ja gerade der Geschwindigkeit der Konvektion, mit der die Wärme oder die Konzentration von irgendeiner Lösung noch transportiert wird. Positives B wäre ein Transport nach rechts, negatives B wäre entsprechend ein Transport nach links. Das hier vorne stand für die Diffusionsphänomene, dass sich die Dinge von viel nach wenig bewegen. Das F war eine äußere angelegte Quelle, also stellen Sie sich zum Beispiel einen Stab vor mit Wärmeleitung, dann entspricht das F dem Feuerzeug, den Sie von unten an den Stab dran halten. Und das C war gerade so ein Absorptionsterm, der besagte, dass zum Beispiel durch irgendwelche chemischen Phänomene immer in jeder Sekunde zum Beispiel die Hälfte aller Teilchen gerade radioaktiv zerfallen ist oder durch irgendeinen chemischen Prozess sich umgewandelt hat. Oder es wäre auch so die allereinfachste Modellierung von einer Wärmeabstrahlung. Also bei einer Abstrahlung hat man typischerweise noch komplizierteren Terme, aber die einfachste Modellierung wäre auch hier was Lineares anzunehmen und zu sagen, in jedem der ganze Stab verliert über seine ganze Breite an jedem Ort eben immer in so und so viel Sekunden, so und so viel Prozent von seiner Wärmeenergie, dadurch, dass das nach außen abgegeben wird. Und von diesen Koeffizienten nehmen wir an, dass die glatt sind. Also das B soll sein C201. Das ist das, was wir benötigen werden. Das C soll zumindest noch eine stetige Funktion sein, C01. Und diese Schreibweise C2 von einem abgeschlossenen Intervall. Damit meine ich immer, also immer wenn Sie von stetiger Differenzierbarkeit reden auf irgendeinem beschränkten Gebiet, ist immer die Frage, was meinen Sie in den Randpunkten? Und die einfachste Möglichkeit, das zu greifen, ist, und das ist das, was wir hier mit dieser Notation meinen, wenn ich schreibe C2 auf einem abgeschlossenen Intervall, dann meine ich damit, es soll eine C2-Funktion auf ganz R geben, die eingeschränkt auf dieses abgeschlossene Intervall mit dem B übereinstimmt. Das heißt, wir haben eine Einschränkung einer über die Randpunkte hinaus C2 differenzierbaren Funktionen gegeben. Dann haben wir an der Stelle keine Probleme mit Randableitung, sondern auch am Randpunkten sind das einfach innere Ableitungen von einer entsprechend etwas weiter definierten Funktion. Ja, was wir außerdem annehmen werden, ist, dass dieses C, was hier steht, das stand ja für den Absorptionsterm und wir hatten die Vorzeichen bei der Modellierung so gewählt, dass ein positives C bedeutet, da wird Wärme vernichtet oder Teilchenkonzentration vernichtet. Und hier werden wir annehmen, dass da auch tatsächlich nur was vernichtet wird. Das heißt, das C werden wir annehmen, dass das überall größer ist als 0, dass also überall zumindest ein bisschen Absorption passiert. Das ist etwas, was sehr stabilisierend wirkt auf diese Gleichung. Auch von der Physik her können Sie sich vorstellen, ja, also wenn wir diese Gleichung hier gleich f von x setzen, das heißt, also diese Gleichung haben wir ja dadurch hergeleitet als stationären Limes von einer zeitabhängigen Gleichung und dass überhaupt die Sache stationär wird, dass also irgendwann der Punkt auftritt, wo die zeitliche Ableitung gleich 0 ist und dementsprechend dieses Randwertproblem hier gilt. Das werden wir dann erwarten, wenn es überall eine gewisse Absorption gibt, dann könnten wir uns vorstellen, dass irgendwo die ganze Zeit haben wir hier Quellen, die anliegen, aber es gibt auch die ganze Zeit eine gewisse Absorption und irgendwann ist beides im Gleichgewicht. Also das, was als Quellen dazukommt, ist mal genau das, was auch durch die Absorption weggeht. Wenn wir hier keine Absorption hätten, sondern ein negatives C, das heißt, irgendwas würde ständig wachsen, dann würden wir höchstwahrscheinlich kein stationäres Verhalten haben. Denn wenn da irgendwann mal ein bisschen was ist, wäre es im nächsten Zeitschritt noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das heißt, für ein negatives C ist es fraglich, ob so ein stationärer Limes überhaupt existiert. Dementsprechend, also passend zu diesem physikalischen Fraglichen, gibt es dann auch mathematisch einige Probleme. Und deswegen setzen wir im Folgenden immer voraus, dass das C hier auch positiv ist. Also so wie C größer als 0. Und beachten Sie, da wir vorausgesetzt haben, dass das C stetig ist auf dem ganzen Intervall, heißt das, also nimmt das insbesondere sein Minimum an auf diesem kompakten Intervall. Und wenn das C überall größer ist als 0, dann ist es auch echt von der 0 wegbeschränkt, weil das bedeutet, das Minimum von C auf 0,1 ist dann auch echt größer 0. Das heißt, das C von x ist sogar größer gleich einer Konstante C0, nämlich dem Minimum über alle Xi in 0,1 C von Xi. Die sind ja alle größer 0, also muss das Minimum auch größer sein als 0. Ja, wir haben uns schon überlegt, wie man mehr oder weniger naiv drangehen würde an dieses Problem. Wir würden das U', was hier steht, ersetzen durch finite Differenzen, entweder einseitig, also wir wählen uns einen Gitter von Punkten, ersetzen dann das U' durch eine finiten Differenzen. Wir vergleichen das U in einem Gitterpunkt mit U in einem benachbarten Gitterpunkt, teilen durch H, linksseitige finite Differenzen, rechtsseitige finite Differenzen haben Sie jetzt auf dem Übungsblatt. Wir haben in der Vorlesung gleich die zentralen finiten Differenzen eingeführt und werden gleich sehen, warum die ein Stück weit besser sind bei allgemeinen Problemen. U2 sprich entsprechend, indem wir zweimal hintereinander finite Differenzen anwenden, haben wir gesehen, da gibt es auch so einen zentralen Differenzenausdruck für das U2 strich. Und wenn wir das so machen, wie wir das uns letzte Woche überlegt haben, dann kriegen wir also raus als zugehörige Diskretisierung LH UH gleich groß F, wie in Abschnitt 182 beschrieben. Also in F sind die Auswertungen von klein f auf den ganzen Gitterpunkten gesammelt. UH sammelt einen Vektor, in dem dann Approximationen von U an den Gitterpunkten drinstehen. Und diese Matrix LH kodiert, was wir hier alles mit den finiten Differenzen passiert. Und wir haben uns hergeleitet, das erste waren gerade die homogenen Dirichlet-Randbedingungen, wie das LH dann aussieht. Da hatten wir so eine Tridiagonal-Matrix, wo wir angeben konnten, was steht auf der Hauptdiagonale, was steht auf den beiden Nebendiagonalen. Nun, die Frage ist jetzt, wie gut liegt diese Lösung hier an der wahren Lösung dran? Und natürlich können die nicht überall an der wahren Lösung perfekt dran liegen, denn das UH, das gibt es ja nur. Das UH ist ein langer Vektor, den gibt es, also der enthält Werte, die zu den Gitterpunkten gehören. Also die Frage ist, wie nah sind jetzt diese Werte an den Gitterpunkten, wie nah sind die an der richtigen Lösung dran? Also die Frage ist, wie gut approximiert UH die wahren Werte. Und das nennen wir dann groß U ohne H, also die Auswertung von U an den Gitterpunkten x1 bis xn. Nun, und das Ganze zerfällt in zwei Fragen. Die erste natürliche Frage, die da drin steckt, oder was wahrscheinlich drinstecken wird, ist, nun, wir haben hier wahre Ableitungen drin und wir haben die wahren Ableitungen ersetzt durch finite Differenzen, durch Differenzenquotienten, wo wir das H eben nicht gegen Null getrieben haben, sondern nur das kleinstmögliche H genommen haben. Und das kleinstmögliche H für uns ist jeweils der benachbarte Gitterpunkt zu nehmen. Das heißt, wir haben einen Fehler gemacht, indem wir hier nicht den wahren Ableitungen genommen haben, sondern finite Differenzen. Und den Fehler, der wird sicherlich mit reinspielen. Also charakterisieren wir erstmal den und fragen uns, ja, angenommen, wir hätten hier nicht das, also wir würden hier in diese approximative Gleichung die wahre Lösung einsetzen. Also wir können ja sagen, wir haben ein wahres Problem, nämlich LU soll gleich F sein. Das ersetzen wir durch ein approximatives Problem, dieses LH, UH gleich F. Und dann ist die Frage, wie gut ist die Lösung des approximativen Problems an der Lösung des wahren Problems dran? Und ein Weg dorthin oder ein Zwischenschritt dazu wird sein, wie gut ist denn die wahre Lösung? Wie gut löst denn die wahre Lösung unser approximatives Problem? Das wäre ja gerade die Aussage, wie nah ist unser approximatives Problem an dem wahren Problem dran? Das ist das Erste, was wir uns überlegen werden, Lemma 138. Wie nah ist die wahre Lösung, ja, oder wie gut löst die wahre Lösung die approximative Gleichung? Wir werden sehen, es existiert ein C größer 0, sodass LHU minus groß F, also das heißt, wenn wir die wahren Auswertungen der Lösung einsetzen würden in dieses Matrix mal Vektor gleich Vektorsystem, dann ist das, was da rauskommt, kleiner gleich einer Konstante mal H Quadrat. Nun, und hier muss man beachten, welche Norm hier denn überhaupt nur, also in welcher Norm können wir überhaupt nur erwarten, dass da was Vernünftiges gilt. Nun, wir haben hier Vektoren, also wir haben das U enthält die entsprechenden Auswertungen an den Gitterpunkten, F entspricht enthält die entsprechende Auswertung von klein f an den Gitterpunkten, LH ist diese entsprechend aufgestellte Tridiagonalmatrix. Und uns interessiert, was passiert, wenn wir das H immer kleiner treiben. wie schnell geht das Ganze, also wie schnell konvergieren diese finiten Differenzen gegen die wahre Ableitung für h gegen 0. Was dann aber hier passiert ist, für h gegen 0 heißt, dass wir haben immer mehr Gitterpunkte. Das heißt, diese Vektoren, die hier stehen, werden immer länger. Das heißt, wenn wir hier so eine Norm nehmen, wie die 2-Norm zum Beispiel, dann summieren wir da über die Einträge und wir haben immer mehr Einträge. Das heißt, selbst wenn jeder einzelne Eintrag gegen 0 geht, heißt das nicht, dass auch die 2-Norm von diesen immer mehr Einträgen auch gegen 0 geht. Auf der anderen Seite hat die 2-Norm aber für uns ja auch erstmal keine physikalische Bedeutung. Denn dass wir da unendlich viele Punkte nehmen, das ist ja nichts, was uns irgendwie physikalisch stört. Also wir wollen ja nicht unbedingt die Summe über diese unendlich vielen Punkte haben. Sondern was das Erste wäre, was man naiv sich überlegen würde, wäre vielleicht in jedem Gitterpunkt, also wenn ich mir einen festen Gitterpunkt wähle, wird dann in diesem festen Gitterpunkt der Differenzenquotient gegen die wahre Ableitung konvergieren. Das tut er sicherlich, aber dann haben wir wieder das Problem, wenn wir das h kleiner treiben oder die Anzahl der Gitterpunkte hochtreiben, ja, ist die Frage, gibt es diesen festen Gitterpunkt dann überhaupt noch? Also wenn wir einen Gitterpunkt mehr nehmen, dann verschieben sich ja alle anderen. Das heißt, um das Ganze vernünftig zu greifen, weil die einfachste Möglichkeit, das zu greifen, ist, sich diesen Ausdruck hier anzugucken und davon dann das Maximum anzuschauen. Das heißt, wir gucken uns an, das Maximum von allen Gitterpunkten, wo wir eine Approximation gebildet haben, also von allen Gitterpunkten, wo wir das wahre U ausgewertet haben, entsprechend finite Differenzen angewandt haben, ist in jedem Gitterpunkt, wo wir das Ganze ausgerechnet haben, das Maximum über all diese Gitterpunkte konvergiert das gegen 0 für h gegen 0. Ja, und wenn sowas gilt, dann sagt man auch, dass unser Differenzenverfahren, also diese Möglichkeit, das Gitter zu wählen, das LH so aufzustellen mit diesen zentralen Differenzen, wie wir das gemacht haben, da sagt man auch, das Differenzenverfahren hat Konsistenzordnung 2. Ja, beweisen wir das Ganze. Hier steckt jetzt drin, wenn wir die wahre Lösung haben, dann löst die wahre Lösung ja diese Differentialgleichung hier. Und die Frage ist, wenn wir jetzt keine wahren Ableitungen nehmen, sondern finite Differenzen, welchen Fehler machen wir dann? Nun, um das überhaupt hinschreiben zu können, muss ich hier noch eine Annahme mit reinpacken. Denn um das überhaupt hinschreiben zu können, also um überhaupt vergleichen zu können, wie gut approximiert mein UH die wahren Werte, brauche ich, dass diese wahren Werte überhaupt existieren. Das heißt, dass es überhaupt eine Lösung gibt. Und auch das ist etwas, das ist erstmal nicht klar. Das folgt nicht aus unserer Theorie mit Picard-Lindelöf bisher. Wir haben ja ein Randwertproblem und kein Anfangswertproblem. Und tatsächlich ist das eine Frage, die werden wir in der kompletten Rest der Vorlesung, also in diesem Semester, überhaupt nicht mehr lösen können. Wir werden im nächsten Semester mit dem entsprechend schwächeren Ableitungsbegriff werden wir auch eine schöne Lösungstheorie rausbekommen, die zumindest gewisse Klassen von Differentialgleichungen wieder mit ganz allgemeinen Koeffizienten eine eindeutige Lösung zulassen. Für die wir jetzt haben, müssen wir das mit voraussetzen. Also wir setzen voraus, wie c größer 0 und setze voraus, dass eine eindeutige Lösung existiert, klein u. Und wir werden noch mehr brauchen. Und auch das ist nur Handwaving physikalisch überlegt, wenn das ein physikalisch sinnvolles Problem ist. Dann würden wir annehmen, dass die Welt besitzt eine Lösung. Irgendwas wird passieren mit so einem Stab, wenn die Wärme irgendwo überall immer ein bisschen verloren geht, wenn die Wärme vielleicht noch irgendwo ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts transportiert wird, wenn irgendwelche Feuerzeuge dran gehalten werden, an dem Stab links und rechts auf Temperatur 0 gehalten. Irgendeine Wärmeverteilung wird sich da schon einstellen, stationär. Und es wäre auch verwunderlich, wenn sich da jedes Mal eine neue Wärmeverteilung einstellen würde. Das heißt, physikalisch würden wir erwarten, dass dieses Problem, wenn es ein vernünftiges physikalisches Problem ist, eine eindeutige Lösung besitzt. Was wir noch erwarten würden, wäre, dass die Lösung, ja, wenn die Koeffizienten hier glatt sind, dass die Lösung dann wahrscheinlich auch glatt ist. Und es gibt da erstmal nichts drin, was dafür sorgen sollte, dass diese Wärme irgendwo springt oder Ableitungen davon springen. Auch das ist ein nicht triviales Problem und auch das ist etwas, was sich sehr viel leichter und sehr viel besser untersuchen lässt mit diesem schwachen Lösungsbegriff, wofür ich Sie dann wieder auf nächste Vorlesung vertrösten muss. Und was wir hier voraussetzen werden, also wofür wir zeigen werden, dass wir tatsächlich mit unserem numerischen Verfahren, mit unserem naiven numerischen Verfahren gegen die wahre Lösung konvergieren, wird dann der Fall sein, wenn das U, was wir hier haben, wenn das C4 ist in dem Intervall 0,1. Also wenn eine solche Lösung existiert und wenn die hinreichend glatt ist, dann werden wir zeigen, dass wir mit diesem naiven Ansatz schon mit den finiten Differenzen schon die richtige Lösung auch rausbekommen. Und wie gesagt, das ist, also lassen Sie sich ruhig die Probleme, die wir hier haben, ein Stück weit machen. Lassen Sie mich da immer wieder drauf rumreiten. Und letztlich sind die Motivation, warum wir dann nächstes Semester eine etwas erstmal komplizierter aussehende, aber letztlich schönere Theorie einführen werden, wo wir nämlich all diese Probleme nicht haben werden. Das, wo wir immer wissen, dass solche Arten von Gleichungen eine eindeutige Lösung besitzen und wo auch die Glattheitsprobleme so weit gelöst sind, dass wir sogar Stäbe behandeln können, wo zwei Materialien irgendwo zusammengesteckt sind und sogar Sprünge in den Koeffizienten zulassen können, bis zu einem gewissen Maße. Ja, kommen wir zurück zum Lemma 138. Warum löst die wahre Lösung die approximative Gleichung? Schauen wir uns das an. Ich weiß, die Behauptung ist, dass das Maximum kleiner gleich ch Quadrat ist. Also müssen wir zeigen, jeder einzelne Eintrag von diesem lh mal Vektor u minus Vektor f, jeder Eintrag dieses Vektors muss kleiner gleich ch Quadrat sein. Also gucken wir uns an den ith Eintrag von LHU minus F, der lautet ja. Nun, wir haben angewandt, also das LHU, das entspricht gerade dem, diese Matrix angewandt auf den Vektor mit den Auswertungen von U. Und diese Matrix kam gerade daher, dass LH angewandt auf das U genau das gleiche macht, wie wenn wir die entsprechenden finiten Differenzen anwenden auf das U. Das heißt, was da drin steht, können wir schreiben als den Ausdruck, den wir definiert haben für die zentralen finiten Differenzen, angewandt auf unsere Funktion U, das Ganze an der Stelle xi. Wir definieren diesen Ausdruck gleich noch richtig. Plus b von xi dh, zentrale Differenzen erster Ordnung, angewandt auf klein u xi. Plus c von xi u von xi minus f von xi. Wobei dieses dh Quadrat von u an irgendeiner Stelle x gerade war u von x minus h minus 2u von x plus u von x plus h geteilt durch h Quadrat. Und dhu von x entsprechend die Dinger erster Ordnung, also ux plus h minus ux minus h geteilt durch 2h. So hatten wir das LH ja gerade aufgestellt, dass dieses LH mit dem U genau das macht, was passiert, wenn wir die Ableitung durch diese zentralen Differenzen hier ersetzt haben. Nun, und jetzt wissen wir, wenn wir diesen Ausdruck hier hinschreiben würden und nicht dh Quadrat U hinschreiben würden, sondern U2' von xi und an dieser Stelle hier U' von xi, dann würde das hier ja gerade mit gleich 0 gelöst werden. Das heißt, wir wissen schon, es ist U2' von xi plus b von xi U' von xi plus c von xi u von xi minus f von xi. Das ist gleich 0, weil das u die wahre Lösung der Differentialgleichung ist, also die Differentialgleichung in jedem Punkt löst. Das heißt, die Frage, wie weit das hier, was hier steht, von der 0 entfernt ist, ist gleichbedeutend mit der Frage, wie nah ist das, was hier steht, an der wahren Differentialgleichung dran, mit den wahren Ableitungen. Und das führt uns offensichtlich auf die Frage, wie nah ist dieser Ausdruck hier, unser zentraler Differenzenquotient, den wir für die zweite Ableitung genommen haben, wie nah ist dieses Ding hier an U2' dran und wie nah sind unsere finiten Differenzen erster Ordnung an diesem Ausdruck hier dran. Und wenn die beide bis auf Konstante mal h Quadrat so nah dran liegen an der wahren Ableitung, dann liegt also insgesamt dieses Ding hier so nah wie ch Quadrat an der 0 dran. Also es genügt zu zeigen, dass der Differenzenquotient, den wir nehmen für die zweite Ableitung, dass der bis auf einen Fehler der Größenordnung h Quadrat auch wirklich die zweite Ableitung approximiert und dass der Differenzenquotient, den wir nehmen für die erste Ableitung, auch tatsächlich die erste Ableitung bis auf diesen Fehler approximiert. Und das ist wieder was, das können wir mit dem Standardmittel der Numerik erschlagen. Das Standardmittel der Numerik ist Taylor-Entwicklung. Und nichts anderes haben wir hier wieder, genau darauf können wir es wieder zurückführen. Die zweite Ableitung und was wir hier haben, also oder andersrum gesagt, was wir hier nehmen, die finiten Differenzen, enthält ja das U von einer Stelle, die leicht gestört ist. Dieses U von x plus h, U von x minus h, das können wir ausdrücken mit der Taylor-Reihe in Ausdrücke, die das U enthalten und die Ableitung von U enthalten. Und dementsprechend müssten wir also diesen Ausdruck hier umschreiben können in den Ausdruck, wo die Ableitungen mit drin vorkommen an der Stelle x und eben entsprechend eine Potenzreihenentwicklung in den h's. Also alles, was wir brauchen, ist eine Taylor-Entwicklung von U von x plus h und U von x minus h und die Taylor-Entwicklung schmeißen wir dann hier rein, sortieren nach den entsprechenden H-Potenzen und dann können wir schauen, ob diese beiden Aussagen hier tatsächlich stimmen. Also gucken wir uns das Ganze an. U von, bleiben wir gleich an dem Gitterpunkt, xi plus h wäre mit Taylor-Entwicklung erstmal gleich u an der Stelle ohne die Störung plus h mal Ableitung an der Stelle xi. Und dann ist es hier besonders einfach. Wir haben eine eindimensionale Funktion, das ist die Standard-eindimensionale Taylor-Entwicklung. Das heißt, das nächste, was hier käme, wäre 1/2 h Quadrat u2' von xi. Soweit muss ich auf jeden Fall entwickeln, denn letztlich sollen ja hier, wenn ich das einsetze, irgendwie was stehen bleiben mit u2' von xi. Ich muss noch eins weiterentwickeln, denn ich möchte ja am Ende raushaben, dass dieses dh Quadrat von u, das soll gleich irgendwas sein, bis u von h Quadrat entwickelt. Beim dh Quadrat teile ich aber noch von h durch h Quadrat. Das heißt, wenn ich hier eine Entwicklung haben möchte, bis die am Ende einen plus u von h Quadrat hat, heißt das, ich brauche für die Ausdrücke, die hier im Zähler stehen, ein bis plus u von h hoch 4. Das heißt, wir machen unsere Taylor-Reihe hier noch eins weiter. Der nächste Term wäre also 1/3 h hoch 3, das ist 1 durch 3 Fakultät h hoch 3 u3. Und dann kämen Terme der Größenordnung h hoch 4 und noch schneller abfallend. Ja, dasselbe gilt mit minus h statt plus h für u von xi minus h. Da hätten wir also u von xi und überall, wo ich jetzt h geschrieben habe, müsste ich jetzt entsprechend minus h schreiben. Also minus h u' u von xi, beim h Quadrat kürze ich es weg, plus 1/2 h Quadrat u2' von xi und hier wieder minus 1 durch 3 Fakultät h hoch 3 u3' von xi plus u von h hoch 4. Ja, und jetzt sehen Sie, Sie rechnen es auch in der Übungsaufgabe nochmal nach, jetzt sehen Sie, was der Vorteil ist, warum wir hier gleich mit den zentralen finiten Differenzen gestartet sind. Also die ganz naive Möglichkeit, um die Ableitung zu diskretisieren, wäre ja wahrscheinlich gewesen, hier zu nehmen u von x plus h minus u von x geteilt durch h oder entsprechend die von der anderen Seite u von x minus h geteilt durch h, also entweder linksseitige oder rechtsseitige Differenzenquotienten. Wenn Sie das in Gedanken machen und nehmen u von xi plus h minus u von xi und dann geteilt durch h, dann sehen Sie direkt aus der Taylor-Reihenentwicklung, was kommt da raus? U von xi plus h minus u von xi geteilt durch h gibt gleich u' von xi, das ist schön, das soll ja auch rauskommen, plus und dann steht hier 1/2 h mal die zweite Ableitung. Das heißt, wenn Sie linksseitige oder rechtsseitige Differenzenquotienten nehmen, kriegen Sie eine Annäherung an u' bis auf den Term der Größenordnung h mal zweite Ableitung. Wenn Sie aber zentrale Differenzenquotienten nehmen, dann haben Sie hier diesen Ausdruck stehen, minus diesen Ausdruck stehen. Und dann sehen Sie, hier kriegen Sie einmal das 2h u' von xi, das ist schön, durch 2h, es gibt also ein u' von xi. Und der Term, der uns dann den Fehler bei den einseitigen Differenzenquotienten gegeben hat, nämlich hier dieses h² u2' von xi, der kürzt sich gerade weg bei den zentralen Differenzen erster Ordnung. Das heißt, die zentralen Differenzen erster Ordnung kriegen deswegen noch eine H-Potenz mehr als die linksseitigen oder rechtsseitigen finiten Differenzen, die Sie auf dem Übungsblatt noch nachrechnen werden. Also daraus folgt direkt, dass dhu von xi, also u von xi plus h minus u von xi minus h geteilt durch 2h, das ist also gleich das u von xi xi kürzt sich weg. Oder hu' von xi minus hu' von xi sind 2h. u' von xi. Dann kürzt sich der Ausdruck mit dem 1/2h². u2' von xi wieder weg. Und das nächste, was da drin vorkommt, wäre ein entsprechender Ausdruck mit 1 durch 3 Fakultät h hoch 3, also irgendwas der Größenordnung. H hoch 3, das Ganze geteilt durch 2h, sind also gleich. U' von xi plus Terme der Größenordnung h von h². Das heißt, wenn wir die erste Ableitung annähern wollen, ist es besser, statt linksseitigen oder rechtsseitigen Differenzen zentrale Differenzen zu nehmen. Und was Sie auf dem Übungsblatt aber kennenlernen werden, ist, dass es da ähnlich wie das bei den steifen, gewöhnlichen Differentialgleichungen der Fall war. Es gibt manchmal gute, physikalisch motivierte Gründe, linksseitige oder rechtsseitige Differenzen zu nehmen. Denken Sie nämlich, und das ist genau das, was Sie auf dem Übungsblatt sehen werden, denken Sie zurück an die Motivation dieser Gleichung, wo dieses b, was da drin vorkommt, es gab diese Geschwindigkeit an. Und jetzt stellen Sie sich vor, es gibt irgendwo fast keine Diffusion, also es gibt nur ganz wenig Diffusion. Das heißt, das, was, wo die Bewegung herkommt, ist fast ausschließlich diese Konvektion, dass irgendwas sich bewegt. Das heißt, so stellen Sie sich vor, in dem Rohr fließt es einfach die ganze Zeit von rechts nach links. Und jetzt überlegen Sie sich, wenn Sie die Differenzenquotienten in die falsche Richtung nehmen. Das heißt, in einem Punkt, wenn es die ganze Zeit von rechts nach links fließt, dann ist was in einem Punkt passiert. Hängt davon ab, was in dem rechten Randpunkt zum Beispiel war, denn es fließt ja von rechts nach links die ganze Information und die ganze Konzentration. Wenn Sie für diesen Punkt dann die linksseitigen, oder also selbst bei zentralen Differenzen nehmen, ist das schlechter, als wenn Sie auch nur in die Richtung gucken, von wo der Fluss kommt. Man nennt solche Verfahren auch sogenannte Abwind-Schemata, weil Sie in Richtung Abwind schauen, also gegen den Wind schauen. Wenn Sie ein Phänomen haben, wo Sie einen starken Wind haben, wo alles aus einer Richtung kommt, dann ist es auch sinnvoll, bei den finiten Differenzen in die entsprechende Richtung zu gucken. Solange das nicht der Fall ist, solange wir da ein ordentliches Diffusionsproblem auch haben, dass sich Dinge einfach gut verteilen, dass es nur um diese Geschwindigkeit bezüglich h geht, wir keine physikalischen Phänomene drin haben, die eine Richtung wirklich bevorzugen, ist es am besten, ja, wie auch das wieder ganz, ganz typisch für die Mathematik, wenn es keinen Grund gibt, eine Richtung zu bevorzugen, ist typischerweise die symmetrische Variante die stärkere. Und hier drückt sich diese stärker darin aus, dass wir hier in Größenordnung h² hinkriegen. Den zweiten Teil noch, dh² u. Da oben haben wir es noch stehen, an der Stelle xi. Das wäre dann entsprechend u von xi minus h, das kriegen wir auch das meiste im Kopf hin, plus u von x plus h, gibt im ersten Term 2 mal u von xi. Das heißt, mit dem minus 2 mal u von xi kürzt sich der Term mit dem u von xi gerade raus. Das nächste, was da stehen würde, wäre bei dem u von xi minus h, haben wir entsprechend das plus h u' von xi drin. Bei dem u von xi minus h haben wir entsprechend das minus h u' von xi drin. Das heißt, der Term, der vor dem h steht, der würde sich im Zähler auch gerade rauskürzen. Dann haben wir da stehen 1/2h² u2' von xi, sowohl bei ux minus h als auch bei ux plus h. Das wäre dann also insgesamt zweimal, also h² u2' von xi. Und dann bei dem Term mit dem h hoch 3 haben wir bei dem ux plus i plus h, den haben wir da stehen. Bei uxi minus h haben wir ihn mit einem Minus da stehen. Der kürzt sich also gerade wieder weg. Das heißt, was als nächstes erst da stehen würde, wäre etwas in der Größenordnung h hoch 4. Das heißt also insgesamt kriegen wir hier raus die tatsächliche zweite Ableitung plus einen Fehler der Größenordnung h². Ja, und damit wissen wir also, dass unser Problem, also dass wir unser Problem approximiert haben durch ein angenähertes Problem. Und unser angenähertes Problem ist ja konvergiert mit der Geschwindigkeit h² gegen das richtige Problem. Dann machen wir 10 Minuten Pause und dann überlegen wir uns, warum deswegen auch die Lösung des approximativen Problems gegen die Lösung des wahren Problems konvergiert. Ja, die Konsistenz, die wir gerade gezeigt haben, das ist typischerweise der leichte Part der Konvergenz. Die Konsistenz braucht nicht viel. Also wir haben kaum was gebraucht und wir haben auch diese spezielle Gestalt unserer Differentialgleichung haben wir eigentlich auch nicht wirklich gebraucht. Wann immer wir garantieren können, dass es eine Lösung gibt, eine wahre Lösung gibt und wir garantieren und wir zumindest genug Glattheit haben, sodass unsere Taylor-Reihen, dass da alles funktioniert, dass wir so weit entwickeln können, wie wir es eben brauchen. Ja, solange das erfüllt ist, haben wir immer, dass unsere Differenzen, dass unsere wahre Ableitung ersetzt durch Differenzenquotienten, macht uns einen Fehler einer gewissen H-Potenz, den wir ablesen können aus den Taylor-Reihen. Und dementsprechend könnten Sie auch aus den Taylor-Reihen, stellen sich die Taylor-Reihen auf für u von x plus h, u von x minus h, vielleicht noch u von x plus 2h, u von x minus 2h und so weiter dazu. Und dann sehen Sie, dann können Sie aus dieser Taylor-Reihen, können Sie gewichtete Summen konstruieren von u an den ganzen Gitterpunkten, so dass Sie an einem Gitterpunkt gerade die Ableitung oder irgendeine höhere Ableitung bis zu einer beliebig hohen Ordnung approximieren können. Das heißt, das ist das, was immer klappt. Unsere exakte Gleichung zu ersetzen durch eine approximative Gleichung in den Gitterpunkten, sodass diese approximative Gleichung konvergiert gegen die wahre Gleichung für h gegen 0. Das klappt fast immer. Das reicht aber noch nicht ganz für Konvergenz. Und was man noch braucht für Konvergenz, ist das, was das Leben an der Stelle schwieriger macht. Deswegen lassen Sie mich da den Fahrplan erstmal entwickeln. Also was brauchen wir jetzt noch für Konvergenz und wie werden wir das zeigen, was wir noch für Konvergenz brauchen? Überlegen wir uns erstmal, ja, was wir gerne zeigen möchten, ist ja nicht, dass LHU gegen F konvergiert, dass also die wahre Lösung unsere approximative Gleichung immer besser löst, sondern was wir gerne hätten, ist, dass unsere wahre Lösung der approximativen Gleichung immer besser die wahre Lösung der wahren Gleichung löst. Das heißt, wir wollen, dass U minus UH, wahre Lösung ausgewertet an den Gitterpunkten minus das, was wir rauskriegen als Approximation an den Gitterpunkten, dass das an allen Gitterpunkten, dass wir den Fehler da irgendwo beschränkt bekommen, zum Beispiel durch die U von H Quadrat, den wir gerade gesehen haben, die in den infiniten Differenzen drin steckt. Und wir hatten das letzte Woche schon mal kurz an der Tafel, wie man von dieser Geschichte aus die Differentialgleichung mit ins Spiel bringen kann, ist das, was wir machen können, dass wir hier einen LH hoch minus 1 LH mit reinbringen. Also wir werden noch sehen, dass LH ist tatsächlich invertierbar. Wenn es invertierbar ist, wenn diese Matrix überhaupt lösbar ist, dann ist das, was hier steht, ja dasselbe wie LH hoch minus 1 LH U minus UH in der Unendlichnorm. Nur damit wir wissen, die Unendlichnorm, das wäre die Unendlichnorm des Vektors, das Maximum der Einträge. Und wir wissen, zu der Vektor-Unendlichnorm gibt es eine dazu induzierte Matrix-Unendlichnorm, das war gerade die Zeilensummennorm. Und mit dieser induzierten Norm haben wir Verträglichkeit, das heißt, dieser Ausdruck, der hier steht, ist kleiner gleich die Matrix-Norm von der Matrix LH hoch minus 1 mal. Ja, und dann steht hier ja gerade LHU minus LHUH und LHUH ist ja gerade F. Und das bedeutet also, wir haben Konvergenz genauer gesagt Norm U minus UH konvergiert gegen 0, falls wir zeigen können, ja, zum einen, dass dieser Ausdruck hier gegen 0 konvergiert. Das haben wir schon gesehen, dass er das tut. LHU minus F, dass dieses hier gegen 0 konvergiert. Das haben wir gerade gesehen und Konsistenz genannt. Dass unsere unsere approximative Gleichung, die Art, wie wir unsere Ableitung ersetzt haben, dass das konsistent ist mit der wahren Ableitung, in dem Sinne, dass das für h gegen 0 gegen die wahre Ableitung konvergiert. Das ist erfüllt. Wir haben sogar eine Fehlerstrafe, kleiner gleich c mal h Quadrat. Aber das alleine reicht eben nicht für die Konvergenz. Was wir außerdem brauchen, ist, dass uns dieser Term hier keine Schwierigkeiten macht. Und eine zumindest hinreichende Geschichte wäre, wenn wir zeigen können, dass dieser Ausdruck, der hier steht, wenn der beschränkt bleibt für alle h, dann hätten wir daraus insgesamt Konvergenz, und zwar genau mit der Konsistenzordnung. Also perfekt wäre, wenn wir noch zeigen könnten, lh hoch minus 1 ist beschränkt. Und mit beschränkt meine ich natürlich gleichmäßig in H, dann, also jede einzelne, ein festes H ist eine feste Matrix, da können Sie die Norm ausrechnen, da kommt eine feste Zahl raus. Die Frage ist, geht diese feste Zahl, kann es sein, dass die gegen unendlich geht oder immer größer wird für H gegen 0? Dann haben wir hier Probleme mit dem Argument Konvergenz zu zeigen. Und das ist nicht trivial, warum Sie das nicht tun sollte. Denn wenn Sie nochmal zurückblättern, wie das LH aussah, dann steckte in dem LH steckte vorne ein 1 durch H-Quadrat drin. Das war diese Tridiagonalmatrix mit irgendwelchen Auswertungen von den Koeffizienten mit drin. Und die war dann noch geteilt durch H-Quadrat wegen den finiten Differenzen. Und wenn das LH so einen Ausdruck 1 durch H-Quadrat enthält, dann klingt das ja erstmal so, als enthält das LH hoch minus 1 einen Faktor H-Quadrat. Ein Faktor H-Quadrat wäre gerade das, was uns alles kaputt machen würde. Also wenn wir so ganz nah, also wenn diese Tridiagonalmatrix ohne diesen Vorfaktor beschränkt bleiben würde und wir dieses H-Quadrat dabei hätten, hätten wir hier einen Term, der geht wie H-Quadrat gegen unendlich. Hier haben wir einen Term, der geht wie 1 durch H-Quadrat gegen 0. Entschuldigung, nochmal andersrum. Dann wäre dieses hier ein Term, der geht wie H-Quadrat gegen 0. Vorne hätten wir den Term, der vielleicht gegen unendlich geht. Und das wäre entsprechend ein Problem, was uns alles kaputt machen würde. Nun, warum ist das nicht der Fall? Wie kriegen wir das, selbst wenn wir den Vorfaktor außen vor lassen, ist die Sache und nicht trivial, denn diese Tridiagonalmatrix, die wir haben, die wird auch noch immer größer. Das heißt, auch da ist völligst unklar, was passiert, wenn diese Matrix unendlich groß wird. Was macht dann die Inverse? Bleibt die beschränkt, bleibt die nicht beschränkt? Also die Frage ist, wie kriegen wir diesen Ausdruck hier unter Kontrolle? Und das ist etwas, was man in zumindest vielen Problemen, gibt es auch da eine gewisse Methode, die funktioniert, wie man sich diesem Problem nähern kann. Und die zwei Bausteine, mit der wir zeigen können, dass dieser Ausdruck unter Kontrolle bleibt, das nennt man übrigens auch Stabilität, also das hier wäre die Konsistenz, dass die Gleichung, die approximative Gleichung, dass die konsistent ist mit der Gleichung, die wir eigentlich lösen wollten. Und das andere nennt man Stabilität, dass die approximative Gleichung, wenn wir die lösen, dass die uns keine unendliche Fehlerverstärkung macht, was uns die andere Konvergenz wieder zunichte machen würde. Und diese Begriffe Konsistenz und Stabilität findet man bei vielen numerischen Verfahren mit leicht schwankenden Bedeutungen typischerweise wieder. Also Konsistenz ist immer sowas, wir ersetzen das Problem durch eins, was nahe liegt am eigentlichen Problem, Stabilität, das durch die Lösungen, die wir machen, das nicht kaputt geht. Und in dem Sinne finden Sie das auch wieder bei den gewöhnlichen Differentialgleichungen, bei den Runge-Kutta-Methoden. Da war es so, dass die Konsistenz gerade bedeutete, wenn Sie an einem Punkt richtig sind, sind Sie dann auch am nächsten Punkt richtig. Also wie Sie Ihren einen Schritt gemacht haben, ist das konsistent mit der wahren Gleichung. Und die Stabilität, die steckte in dem Satz, den wir ganz am Anfang kurz nach Picard-Lindelöf bewiesen haben, dass nämlich mehrmals hintereinander diese leicht falschen Probleme zu lösen, dass das uns insgesamt keine unendliche Fehlerverstärkung macht, sondern dass die Gesamtfehlerverstärkung da so beschränkt bleibt, dass dieses häufige Probleme lösen ja uns nichts kaputt macht. Auch da steckt ja so eine Unendlichkeit drin. Wenn Sie zu einem gewissen Punkt kommen wollen mit einem Runge-Kutta-Verfahren und immer kleinere Schrittweiten machen, heißt das, dass Sie letztlich ja an Limes unendlich viele Schritte machen müssen, um zu dem Punkt zu kommen. Das heißt, auch da haben Sie das Problem, macht Ihnen das, selbst wenn jeder einzelne Schritt immer besser funktioniert, dadurch, dass Sie immer mehr Schritte brauchen, könnte noch ein zusätzliches Problem auftauchen. Und hier genau dasselbe, selbst wenn für die einzelnen finiten Differenzen das jeweils immer besser funktioniert mit kleineren Hs, könnte aber dadurch, dass diese Matrix, die hier vorkommt, dass die immer mal größer wird, könnte sein, dass durch diese Inversion der Matrix noch irgendwelche zusätzlichen Probleme reinkommen. Und wir werden im Folgenden die Stabilität mit den folgenden zwei Schritten zeigen. Indem wir zeigen, dass das eine, was wir zeigen werden, ist, dass dieses LH, was wir haben, das hat eine gewisse Monotonie-Eigenschaft. Ich schreibe sie Ihnen erstmal hin, oder ich schreibe Ihnen beides erstmal hin, dann sehen wir, warum wir damit was über LH hoch minus 1 aussagen können. Danach überlegen wir uns, warum es denn realistisch ist, diese beiden Dinge überhaupt zu zeigen. Also wir werden zeigen, dass das LH hoch minus 1 monoton ist. Das heißt, wenn Sie einen Vektor haben U und einen Vektor V, dann folgt daraus LH hoch minus 1 U ist kleiner gleich LH hoch minus 1 V, und zwar jeweils komponentenweise. Und diese andere Eigenschaft, die wir gebrauchen werden, ist, dass wir eine spezielle Lösung finden werden, wo wir etwas aussagen können darüber, was das LH damit macht. Wir werden zeigen, dass dieses Ding monoton ist. Und das Zweite, was wir zeigen werden, ist, dass eine spezielle Lösung klein w existiert, sodass für den Vektor der Auswertung groß W, W von x1 bis W von xn gilt LH von groß W größer gleich der lustigen 1, wiederum komponentenweise. Wir überlegen uns erstmal, warum uns das, also warum würde uns das weiterhelfen, wenn wir beides zeigen können. Was wir ja eigentlich, also was uns ja eigentlich interessiert, ist dieser Ausdruck hier, die unendliche Norm von LH hoch minus 1, weil das ist das, was hier rauskommt, um aus der Konsistenz tatsächlich die Konvergenz zu schaffen. Nun gucken wir uns das an. Wie uns interessiert, dann gilt nämlich LH hoch minus 1 in der unendlichen Norm. Ja, die unendliche Norm ist die durch die Maximumsnorm induzierte Norm. In der Einführung in die Numerik und wahrscheinlich auch in der linearen Algebra haben Sie gesehen, dass es gerade die Zeilensummennorm ist. Das heißt, was hier steht, Zeilensummennorm von einer Matrix, heißt, Sie summieren über jede Zeile die Beträge auf und entsprechend nehmen dann den größten Betrag. Das heißt, falls dieses LH hoch minus 1, falls die Beträge, die da sind, falls wir das ignorieren können, falls da nur positive Einträge drin sind, dann wäre das, was hier steht, dann wäre das Aufsummieren über eine Zeile, würde gerade dann passieren, wenn Sie diese Matrix anwenden auf einem Vektor, wo nur Einsen drin stehen. Das heißt, in LH hoch minus 1 angewendet auf die lustige 1, also lustige 1 in der Vektor, wo nur Einsen drin stehen, das hier wäre ein Vektor, wo drin stehen würde die Zeilensumme von jeweils allen Zeilen dieser Matrix LH hoch minus 1. Also angenommen, das Ding hat nur positive Einträge oder nur nicht negative Einträge, um ganz genau zu sein, dann wäre das, was hier steht, einfach genau das Gleiche. Also, das werden wir tatsächlich auch noch zeigen. LH hoch minus 1 hat nur nicht negative Einträge. Ja, und dann hilft uns diese Monotonie weiter. Denn wenn LHW größer gleich der lustigen 1 ist, bedeutet das also, eine Matrix angewendet auf den Vektor, also dieser Vektor, der hier links steht, ist in jedem Eintrag größer gleich der 1. Also insbesondere ist hier auch jeder Eintrag ist positiv, ist echt größer, ist größer gleich 1. Nun, und wenn das der Fall ist, dann wäre also auch, und wir haben hier diese Monotonie-Eigenschaft, dann bedeutet das, dass dieses Ungleichheitszeichen hier erfüllt bleibt, wenn ich LH hoch minus 1 auf beide Seiten anwende. Das heißt, LH hoch minus 1 LHW wäre dann auch eintragsweise größer gleich LH hoch minus 1 mal der lustigen 1. Und was macht dann die Unendlich-Norm? Also machen wir es erstmal hier mit. Also LH hoch minus 1 mal angewendet auf der lustigen 1 wäre, wenn wir die Monotonie haben und diese Aussage hier haben, wäre das kleiner gleich LH hoch minus 1 LH W komponentenweise. Und wenn das komponentenweise gilt und alle Komponenten positiv sind, dann ist auch die Unendlich-Norm entsprechend kleiner gleich, denn die Unendlich-Norm nimmt ja gerade das Maximum über alle Einträge. Und wenn jeweils bei dem einen Vektor jeder Eintrag kleiner gleich dem entsprechenden Vektor auf der anderen Seite ist, dann muss auch das Maximum von dem einen Vektor kleiner gleich dem Maximum von dem anderen Vektor sein. Das heißt, was hier steht, wäre dann also kleiner gleich der Unendlich-Norm LH hoch minus 1 LHW. Nun, das wäre ja gerade gleich der Unendlich-Norm von B. Und auf die Art und Weise hätten wir es geschafft, dass das LH komplett verschwunden ist. Dieses LH, was uns die Sorgen macht, die immer, immer größer werdende Matrix für H gegen 0, wo wir nicht wissen und wo wir auch aus dieser Tridiagonalgestalt können wir erstmal nicht explizit nur eine Endlichnorm ausrechnen. Und selbst wenn wir es könnten, haben wir das Problem, dass die auch immer, immer größer wird. Also wir bräuchten quasi eine analytische Formel, um aus dieser Tridiagonalgestalt die Unendlichnorm auszurechnen von der Inversen. Also wir bräuchten eine Formel, um von dieser Tridiagonalgestalt die Inverse auszurechnen und von dieser Inversen dann die Unendlichnorm und das Ganze mit H gegen 0 treiben. Das ist ziemlich illusorisch, das analytisch mit Zettel und Stift rauszubekommen. Aber über diesen Trick, über diese spezielle Funktion W, wenn es die gibt, und diese Monotonie-Eigenschaft, wenn das beides klappt, kriegen wir durch diese Abschätzung das LH komplett weg und haben unser Problem darauf zurückgeführt, was die Unendlichnorm von den Auswertungen von so einer speziellen Lösung macht. Nun, wenn diese spezielle Lösung glatt ist, zum Beispiel stetig ist, dann stecken da einfach nur Auswertungen drin von irgendeiner festen Funktion an immer, immer mehr Punkten. Das heißt, was hier steht, die Unendlichnorm von den Auswertungen, wäre eben schlimmstenfalls ist da irgendwo das Maximum von dieser Funktion dabei. Aber mehr als das Maximum kann es nicht werden und egal an wie vielen Stellen ich es auswerte, es wird nie schlimmer als das Maximum dieser Funktion. Also das, was hier steht, wäre dann kleiner gleich dem Maximum von diesem W von x. Für alle x in 0, 1. Ja, und damit hätten wir eine Schranke gefunden, die unabhängig ist von H. An der Stelle sieht das so ein bisschen zu gut, um wahr zu sein aus. Also die beiden Eigenschaften wären gerade die, die wir hier bräuchten, damit das LH weggeht. Warum ist es denn realistisch, dass wir die beiden Eigenschaften tatsächlich hinbekommen? Oder wie kommt man auf die Idee, da ausgerechnet mit solchen zwei Eigenschaften dran zu gehen? Nun, tatsächlich steckt hinter dem ersten was ganz Physikalisches. Wenn Sie sich überlegen, das Invertieren von dem LH hoch minus 1 ist, oder zumindest hoffen wir das, ist sowas wie das Lösen der Differentialgleichung. Also unsere Differentialgleichung wäre ja L von U gleich F. Das heißt, das F war die Verteilung der Feuerzeuge, die an den Stab dran gehalten werden. Das entsprechend die Lösung L hoch minus 1 von F wäre eben die Lösung zu dieser Verteilung der Feuerzeuge, die dran gehalten werden. Und das LH hoch minus 1 ist ja, oder soll ja hoffentlich auch sowas Ähnliches machen, wie diese wahre Lösung zu geben. Und wenn es das tut, würde man erwarten, ja, was ist, wenn jemand ein stärkeres Feuerzeug an irgendeiner Stelle dran hält? Also ich habe meinen Stab, habe da die stationäre Wärmeverteilung, Leute halten Feuerzeuge dran, links und rechts ist auf Null runtergekühlt, vielleicht ist noch irgendwie ein bisschen Konvektion mit dabei, wir haben die Diffusion, also die Wärmeverteilung, wir haben vielleicht noch ein bisschen Absorption mit drin. Das heißt, am Ende haben wir irgendeinen stationären Zustand, dass diese ganze Wärmezufuhr von den Feuerzeugen, die wird halt immer nach links und nach rechts über den Rand abgeleitet. Vielleicht wird noch ein bisschen innen drin absorbiert oder ein bisschen hin und her durch die Konvektion getragen. Nur nichtsdestotrotz werden wir erwarten, dass wir weiterhin diese monotone Eigenschaft haben, wenn jemand ein stärkeres Feuerzeug dran hält, wird der Stab am Ende wärmer sein, als wenn jemand ein leichteres Feuerzeug dran hält. Das heißt, wenn die Feuerzeuge, die ich dran halte, dieses klein f, was ich da habe, dann wenn ich das klein f erhöhe in jedem Punkt, würde ich annehmen, wird sich auch die Lösung, das U, die Wärmeenergie, im stationären Zustand erhöhen. Und wenn wir diese Eigenschaft mit ins Diskrete reingerettet bekommen, wir werden das im Mehrdimensionalen nochmal ganz explizit angehen, werden das da als ein sogenanntes Maximumsprinzip und diskretes Maximumsprinzip noch kennenlernen. Aber auch im Eindimensionalen haben wir das schon. Wenn diese Eigenschaft in der Diskretisierung auch nicht verloren gegangen ist, dass nämlich eine stärkere Wärmequelle auch für eine größere Lösung sorgt, dann ist diese Eigenschaft hier ganz natürlich. Dann die würde bedeuten, ja, LH hoch minus 1 angewendet auf irgendeine rechte Seite F, die kleiner ist als irgendeine andere Seite, F tilde, würde bedeuten, zugehörige Lösung ist kleiner als zugehörige Lösung mit stärkeren Feuerzeugen. Also das ist nicht unrealistisch. Das mit den nicht negativen Einträgen, das ist gerade was hier mit zusammenhängt. Denn wenn da nur nicht negative Einträge drin sind, werden wir gleich sehen, das hängt damit zusammen, dass man diese Monotonie-Eigenschaften hat. Das heißt, das ist was Technisches, was einfach als Beiprodukt sowieso mit abfällt. Wenn wir das nicht hätten, müssten wir da drüben noch ein bisschen mehr aufpassen mit den Beträgen. Gut, also das klingt zumindest mal physikalisch realistisch. Was ist mit der zweiten Sache, mit dieser speziellen Lösung? Warum könnte es, wenn wir denn schon so Probleme haben, also wir haben ja Probleme, Lösungen zu finden, wenn wir unsere Gleichung lösen könnten, bräuchten wir keine numerischen Verfahren. Also warum könnte es ganz einfacher sein, aber warum klingt es realistisch, trotzdem hier so eine spezielle Lösung zu finden, die zumindest sowas hier erfüllt? Nun denken wir auch da zurück, also unsere eigentliche Gleichung ist erstmal zu kompliziert, um sie per Hand zu lösen. Die haben wir schon weggewischt, also die entsprechende zweite Ordnung, Randwertproblem minus U2' plus Koeffizient mal U' plus irgendwas mal U ist gleich F. Nun, das macht kompliziert an der Sache sind hauptsächlich die variablen Koeffizienten. Wenn die nicht da wären, dann wäre das eine Gleichung, die jetzt nur linear wäre mit konstanten Koeffizienten. Sie haben wahrscheinlich alle so ein bisschen Differentialgleichung ja gehört. Also lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten, da kann man noch relativ viel machen. Das heißt, das große Problem haben wir durch die variablen Koeffizienten, die da drin stecken. Nun, der eine variable Koeffizient mit dem gleich f wäre nicht mehr da. Also wenn wir hier nur ein gleich 1 haben wollen, ist das sicherlich einfacher oder es scheint einfacher, eine Differentialgleichung zu lösen, wo auf der rechten Seite gleich 1 steht, als gleich f steht. Und wenn wir unsere Differentialgleichung gelöst haben mit gleich 1 auf der rechten Seite, dann würden wir annehmen, dass unsere entsprechend diskretisierte Differentialgleichung mit lh das auch so mit ungefähr 1 lösen wird. Das heißt, das gleich 1 macht die Sache schon mal einfacher, weil es das f wegnimmt. Und es wird noch eine Sache einfacher, denn in der Differentialgleichung steckt ja auch dieser Absorptionsterm drin. Dieser Absorptionsterm sorgt dafür, wir hatten vorausgesetzt, dass das c größer ist als 0, dass an jeder Stelle des Stabes höchstens Energie verloren geht. Das heißt also, wenn wir das c komplett ignorieren würden, die Absorption ignorieren würden, das c einfach weglassen, das c von x, u von x. Wenn wir das weglassen, dann haben wir damit einen Stab modelliert, der sich genauso verhält wie vorher, wo aber keine Wärme verloren gehen würde durch irgendwelche Kühlung von den Seiten oder sowas. Und dann würden wir erwarten, die Temperatur wird dann höchstens noch größer werden. Das heißt, durch das Weglassen von dem C, und da werden wir gleich sehen, dass es tatsächlich stimmt, führt das gerade darauf, dass wir hier so etwas hinbekommen, also Weglassen von C und F auf 1 setzen, wenn wir die Differentialgleichung gelöst bekommen, gibt uns das gerade so eine spezielle Lösung. Und die Differentialgleichung ist dann so einfach. Die ist dann nämlich im Wesentlichen nur noch erster Ordnung. Sie haben dann sowas wie minus U2' plus B von X U' von X ist gleich 1. Und das heißt, das U kommt gar nicht mehr drin vor. Sie können das U' können Sie substituieren, dann haben Sie eine Gleichung erster Ordnung. Und genau das machen Sie auf dem Übungsblatt. Sie werden nämlich zeigen, dass Sie diese Gleichung minus U2' plus B von X U' von X gleich 1, die ist so einfach, dass Sie die analytisch lösen können. Und aus dieser analytischen Lösung kriegen wir dann gerade diese Geschichte hier mit raus. Diese beiden Schritte sind tatsächlich etwas, was man, also wenn man bei finiten Differenzen Konvergenz zeigen kann, dann beruht das typischerweise auf diesen zwei Schritten. Eine Monotonie-Idee, wo irgendein physikalisches Prinzip hintersteckt, dass irgendetwas monoton sich verhält, mehr Wärmezufuhr sorgt für mehr Wärmeenergie. Und eine spezielle Lösung, dass man durch diese Monotonie kann man Teile weglassen von der Gleichung, solange bis die Gleichung so einfach wird, dass man sie geschlossen lösen kann. Wenn man eine geschlossene Lösung in der Hand hat, dann kann man die benutzen zur Abschätzung der eigentlichen Lösung oder der numerischen Approximation, die wir hatten. Ja, dann schauen wir uns an, dass das tatsächlich gilt. Also brauchen wir erstmal diesen Zusammenhang mit dem komponentenweise nicht negativ und der Monotonie oder wie sehe ich denn so einer Matrix an, ob sie so eine Monotonie-Eigenschaft hat. Also wenn ich einfach nur eine Zahlen, also den Vektor einfach nur mit einem Skalar multiplizieren würde, dann wäre das noch einfach. Da könnte ich dann einfach sagen, wenn ich den Vektor mit einem positiven Skalar multipliziere, dann habe ich immer diese Eigenschaft. Also mit einem positiven Skalar multiplizieren erhält die Ungleichung, mit einem negativen Skalar wird sie umdrehen. Wie ist es denn bei einer Matrix? Erhält so eine Matrix diese Ungleichheitszeichen? Und da sieht man direkt Bemerkung 139. Wenn wir eine komponentenweise nicht negative Matrix haben, also groß M enthalte Einträge klein m i j, i j gleich 1 bis n, dann hat die immer die Monotonie-Eigenschaft, dass wenn ein Vektor x kleiner gleich y ist, dann ist Matrix angewendet auf x kleiner gleich Matrix angewendet auf y für alle xy mr hoch n. Und wenn wir bei Vektoren von kleiner gleich größer gleich reden, dann meinen wir das Ganze immer komponentenweise. Das heißt, die Algebraiker sagen da Halbordnung dazu. Das heißt, sie können bei zwei Vektoren können sie nicht immer sagen, einer ist größer als der andere. Aber da die Vektoren, die sie miteinander vergleichen können, da haben sie die entsprechenden Ordnungsaxiome wie Transitivität und so weiter erfüllt. Ja, warum gilt das? Nun, das sehen Sie direkt, wenn Sie sich das ausschreiben. Also m mal x hat ja als als i-ten Eintrag von m mal x, der wäre ja gerade mij xj, j gleich 1 bis n, das wäre der i-te Eintrag von m mal x. Entsprechend wäre der i-te Eintrag von m mal y, wäre die Summe j gleich 1 bis n mij yj. Nun, und wenn x kleiner gleich y heißt, dass alle xjs kleiner gleich yj sind, was hier steht, wären entsprechend nicht negative Zahlen. Das heißt, mij mal xj ist kleiner gleich mij yj für alle i. Und dann summieren Sie Zahlen auf, die alle kleiner gleich sind als die Zahlen, die Sie hier aufsummieren. Das heißt, egal welches Vorzeichen xj und yj haben, Sie haben hier an dieser Stelle immer einen kleiner gleich. Das heißt, eine Matrixmonotonie haben wir auch einfach dann, wenn in der Matrix selber die Einträge nicht negativ sind. Ja, nun haben wir uns überlegt, dieses LH hoch minus 1, also irgendwo für diesen unendlich dimensionalen Differentialoperator L hoch minus 1 lösen der Differentialgleichung, da ist es irgendwie natürlich, diese Monotonie-Eigenschaft zu haben. Mehr Feuerzeuge oder stärkere Feuerzeuge heißt mehr Wärmeenergie. Aber warum gilt das auch noch für unser LH hoch minus 1, also für unseren diskretisierten Operator? Und da ist es tatsächlich so, das sehen Sie der Diskretisierung oft an. Das ist etwas, was man in dieser Tridiagonalgestalt sehr, sehr gut ansehen kann. Und was wir uns dafür aber angucken müssen, ist, wir müssen irgendwo von dieser Tridiagonalgestalt, über die wir ja viel wissen, da kennen wir die Vorzeichen entsprechend auf der Hauptdiagonale, auf den Nebendiagonalen, wir müssen von der noch auf das Inverse kommen. Und das werden wir machen mit einem Werkzeug, das wir auch aus der Einführung in die Numerik schon kennen, Lemma 140, nämlich die Neumannsche Reihe. Sie können die Inverse einer Matrix immer ausdrücken durch die Potenzen der ursprünglichen Matrix, wenn die ganze Geschichte konvergiert und wenn Sie da diese Analogie zur geometrischen Reihe haben. Ja, wir hatten es in der Einführung in die Numerik schon mal, aber der Beweis sind nur drei Zeilen und das gehört definitiv zu denen, also es geht zu den so wichtigen Hilfsmitteln, das sollte man einfach in jeder Vorlesung einmal den Beweis für die Neumannsche Reihe gesehen haben. Das heißt, die drei Zeilen, die führe ich Ihnen tatsächlich auch auf die Schnelle nochmal vor. Angenommen, Sie hätten eine Matrix R, also Sie kennen alle die geometrische Reihe, wenn Sie eine Zahl haben, Q, die betragsmäßig kleiner ist als 1, und dann wissen Sie die Summe Q hoch N, N gleich 0 bis unendlich, das konvergiert und zwar gegen 1 durch 1 minus Q. Und das Ganze gilt eben nicht nur für Zahlen, für reelle Zahlen, nicht nur für komplexe Zahlen, sondern das gilt immer dann, wenn ja, Sie so viele Struktur haben, wie Sie eben für diesen Zwei-Zeilen-Beweis brauchen. Und diese Struktur ist im Wesentlichen Dinge wie Multiplikation, Sie brauchen eine Norm, Sie brauchen Summen, also Sie brauchen sowas wie einen Ring mit 1 und einer Norm da drauf und Sie brauchen Vollständigkeit bezüglich dieser Norm. Und wenn Sie das haben, und das haben wir zum Beispiel im Raum der Matrizen, dann gilt immer diese Aussage 1 durch 1 minus Q in einem gewissen Sinne, das ist 1 durch dann richtig definieren, ob es links oder rechts invers ist oder beides, ist die Summe von diesen immer höheren Potenzen von Q. Also das Ganze mit Matrizen geschrieben ist R in eine n kreuz n Matrix mit Norm R kleiner als 1 in einer submultiplikativen Matrixnorm, also Norm von Matrix mal Matrix kleiner gleich Norm der einen Matrix mal Norm der anderen Matrix. Das reicht, um zu sagen, 1 durch 1 minus R existiert und ist gleich die Summe der Potenzen von R, beziehungsweise Matrix-Schreibweise geschrieben, so gilt. 1 durch 1 minus R existiert, die 1 im Matrixring ist die Einheitsmatrix, 1 durch das Ding existiert heißt I minus R ist invertierbar und es gilt, dass diese Inverse hier gerade gegeben ist durch die Summe K gleich 0 bis unendlich Matrix R hoch K. Und der Beweis ist, wie gesagt, ein Zweizeiler. Das Argument ist dasselbe, wie Sie die geometrische Reihenformel beweisen können, wie man die schon teilweise schon in der Schule beweist. Also Sie schreiben sich diese Reihe von Q hoch K Potenzen hin, schreiben sich, überlegen sich, was würde passieren, wenn Sie diese Reihe auch Q hoch K Potenzen, wenn Sie die nochmal mal Q nehmen würden, dann würde sich entsprechend in dieser Reihe immer alles um eine Potenz verschieben. Das heißt, wenn Sie die Reihe aller Potenzen von Q hinschreiben, schreiben darunter um 1 versetzt Q mal die Reihe aller Q Potenzen und ziehen dann das obere von dem unteren ab, dann bleibt gerade der erste Ausdruck stehen, der erste Summand minus dem ja unendlich weit entfernten letzten Summanden. Das heißt, wenn dieser unendlich weit entfernte letzte Summand gegen 0 geht, bleibt einfach nur der erste Summand stehen, das wäre die 1. Damit hätten Sie gezeigt, dass 1 minus Q mal die Summe der Q hoch K gerade gleich 1 ist. Und damit das Ganze rigoros funktioniert, brauchen Sie, dass dieses Q hoch K, dass der unendlichste Koeffizient gleich 0 ist. Und Sie brauchen, dass diese Summe, diese unendliche Summe, dass das überhaupt ein wohldefiniertes Objekt ist, dass die also konvergiert. Beides brauchen wir, das ist genau das, was wir hier auch brauchen werden. Also wir betrachten uns erstmal die Partialsummen Sn k gleich 0 bis groß n r hoch k. Das sind Dinge, das sind nur endliche Summen, das heißt, da sind wir uns sicher, dass die existieren. Dann überlegen wir uns, dass davon der Limes existiert für n gegen unendlich. Das zeigen wir dadurch, dass wir zeigen, dass das eine Cauchy-Folge ist. Also Summe k gleich 0 bis irgendein groß n r hoch k minus Summe k gleich 0 bis irgendein groß m r hoch k. Das wäre ja gleich, sagen wir OBDA, dass n größer als m. Dann wäre das hier also gleich die Summe von dem entsprechend kleineren hier, k gleich m plus 1. Das wäre das erste, was sich dann nicht weggekürzt hat, bis n r hoch k. Und dann können wir mit Dreiecksungleichung die Norm reinziehen, mit Submultiplikativität die Norm reinziehen, hätten also k gleich 0, nein, k gleich m plus 1 bis groß n, Norm von r hoch k, Submultiplikativität ist also kleiner gleich Norm von r hoch k. Und was hier steht, sind also gerade diese Reste, oder ist gerade die Cauchy-Folgeneigenschaft der normalen geometrischen Reihe, denn hier steht ja jetzt eine Zahl, ein Skalar kleiner als 1. Wir wissen, diese Summe hier, der Norm r hoch k von 1 an, die konvergiert, weil es die geometrische Reihe ist. Das heißt, diese Restsummen, die hier drin vorkommen, die müssen gegen 0 konvergieren, sonst könnte die geometrische Reihe nicht konvergieren. Das heißt, das konvergiert gegen 0, da die geometrische Reihe Summe k gleich Norm r hoch k konvergiert. Ja, und das heißt ja nichts anderes, als dass diese Folge der Partialsummen hier eine Cauchy-Folge ist. Das heißt, Sn ist eine Cauchy-Folge. Das heißt, es existiert, nennen wir das Ding groß S, der Limes groß n gegen unendlich der Sns, also die Summe k gleich 0 bis unendlich r hoch k. Außerdem wissen wir, also wir wissen jetzt, diese unendliche Summe, die existiert. Wir brauchen noch, dass dieses letzte Summenglied gleich 0 ist, also dass r hoch unendlich gleich 0 ist. Auch das ist einfach mit der Submultiplikativität, ist r hoch k wieder kleiner gleich Norm r hoch k. Norm r ist kleiner als 1, also geht das gegen 0 für k gegen unendlich. Das heißt also, die Matrix r hoch k konvergiert gegen 0. Ja, dann können wir das Ganze zusammenwerfen. Wir wissen, Identität minus r mal die Summe k gleich 0 erstmal bis zu irgendeinem endlichen Groß n mal r hoch k. Das ist auf der einen Seite, wenn wir das ausmultiplizieren, diese Summe hier mit r hoch k minus die Summe hier mit r hoch k plus 1. Das Ganze entsprechend umindiziert, Teleskopsumme kürzt sich alles weg bis die Identität von der linken Summe, das k gleich 0 Glied, und von dem rechten Teil, da kriegen wir einmal r hoch groß n plus 1 hin. Und was hier steht, konvergiert dann also, da das r hoch n plus 1 gegen 0 konvergiert, konvergiert das gegen die Identität. Auf der anderen Seite ist das, was hier steht, konvergiert aber auch, wir wissen ja, dass diese Summe hier, dass die ein Limes hat. Und Matrixmultiplikation ist stetig, das heißt, was hier steht, konvergiert außerdem gegen i minus r mal die unendliche Summe r hoch k. Limes ist eindeutig, das heißt, das, was hier steht, muss gleich sein dem, was da rechts steht. Und das heißt also, Summe k gleich 0 bis unendlich r hoch k ist eine Rechtsinverse von i minus r, und da die Matrizen quadratisch sind, ist Rechtsinverse gleich Linksinverse gleich i minus r hoch minus 1. Ja, und das können wir jetzt ausnutzen, um ein schönes, einfaches Kriterium anzugeben, was tatsächlich sehr häufig erfüllt ist bei diesen Diskretisierungen, womit wir direkt sehen können, ob diese Diskretisierungsmatrizen, denken Sie an die letzte Woche, Neumann-Probleme, Dirichlet-Randwertprobleme, wenn wir unsere Differentialgleichung diskretisiert haben, kam da typischerweise diese Tridiagonalmatrix raus, weil wir für die Differenzen, also die wahren Ableitungen, die haben wir ersetzt durch irgendetwas, wo wir die Auswertung in dem Punkt, wo wir gerade sind, verglichen haben mit linken und rechten Randpunkt. Dadurch kamen wir auf diese Tridiagonalmatrizen. Und die hatten immer diese Gestalt, dass in der Mitte war typischerweise was Positives. Wenn wir unsere Differenzenquotienten da stehen hatten, da hatten wir was mit dem Minus U2', und das wurde ersetzt durch irgendwas, wo zweimal der Wert in der Mitte genommen wurde. Mit dem Minus zusammen haben wir noch plus zweimal und dann Minuswert links, Minuswert rechts, entsprechend mit den Eindimensionalen. Außerdem hatten wir noch das C von X, U von X. Das gibt auch, wenn wir Absorption haben, einen positiven Eintrag zur Hauptdiagonale. Das heißt, wir hatten bei all diesen Matrizen hatten wir so eine Struktur, dass wir auf der Hauptdiagonale was Positives hatten und auf der Nebendiagonale was Negatives. Und diese Struktur ist typischerweise das, was einem die Monotonie-Eigenschaften auch gibt. Ich möchte Ihnen zumindest den ersten Teil davon heute noch zeigen, und einmal 1, 4, 1, wie wir das Ganze jetzt benutzen können. Also es gibt nämlich eine Eigenschaft, an der wir gleich sehen, ob wir so eine Monotonie-Eigenschaft der Inversen haben. Das ist nämlich A in R hoch N Kreuz N eine strikt diagonaldominante Matrix. Das heißt also, die Werte auf der Diagonalen, die sollen größer sein als die Summe der Werte auf der Nebendiagonalen. J gleich 1 bis n, j ungleich i natürlich. Wenn das gilt, das war gerade die Eigenschaft, die uns in der Einführung in die Numerik schon mal begegnet ist, bei dem Jacobi-Verfahren und Gauß-Seidel-Verfahren, war das jeweils diese strikte Diagonaldominanz eine Eigenschaft, die uns Konvergenz der Verfahren und auch Invertierbarkeit der Matrix zugesichert hat. Wenn das gilt und dabei die Diagonalelemente positiv sind, also mit positiven Diagonalelementen, und nicht positiven Nicht-Diagonalelementen, dann ist A schon invertierbar. Das ist natürlich eine tolle Sache, weil das ist eine Eigenschaft, die sehen Sie in der Matrix sofort an, wenn Sie die zu hinschreiben können. Und Sie sehen, auf der Diagonale ist die größer als alles, was auf den Nebendiagonalen zusammen passiert. Und Sie haben noch diese Geschichte mit dem Positiv-Negativ, dann wissen Sie sofort, die ist invertierbar. Und Sie wissen aber eben noch mehr. Wenn Sie das haben, dann wissen Sie außerdem auch, dass Sie die Monotonie-Eigenschaft für die Inverse haben. Dann ist nämlich auch automatisch a hoch minus 1 komponentenweise nicht negativ. Ja, das beweise ich Ihnen noch. Wir werden noch einen Teil B morgen dann machen. Aber die kann man schön voneinander trennen. Also Beweis, Teil A. Warum gilt das? Nun, Wir wissen das über die Diagonale und die Nebendiagonale. Die Diagonale hat insbesondere positive Zahlen draufstehen. Das heißt, wenn wir nur die Diagonale hätten, wäre alles wunderbar invertierbar. Also wir zerlegen, ähnlich wie wir das bei Jacobi und Gauß-Seidel gemacht haben, erstmal genau wie bei Jacobi-Verfahren, wir zerlegen A gleich D minus N. So hatten wir das Jacobi-Verfahren motiviert gehabt damals in Diagonal- und Nebendiagonalanteil. Und hier wissen wir jetzt insbesondere auch noch, dass unser Diagonalmatrix, die ist größer gleich 0 komponentenweise. Jeder Eintrag auf der Diagonalmatrix, der ist der erste Diagonale, die ist positiv, der Rest ist sowieso 0. Bei der Nebendiagonalmatrix, ja, wenn wir das mit dem Minus zerlegen, genau wie beim Jacobi-Verfahren damals, dann haben wir da also Minus, die Nebendiagonalelemente stehen, das heißt auch da stehen nur Einträge größer gleich 0 drin. Nun, dieses D minus N zu invertieren, auch da analog dem Jacobi-Verfahren im letzten Semester, das würde bedeuten, wir könnten das D invertieren, das können wir ja sowieso. Also das D können wir immer invertieren, D hoch minus 1a wäre dann also Identität minus D hoch minus 1n. Das heißt, das, was uns noch fehlt, mit Diagonalisierbarkeit von D, die Diagonalisierbarkeit von A hinzubekommen, wäre gerade die Identität minus D hoch minus 1n. Das heißt, die Frage ist, ist dieses D hoch minus 1n, erfüllt das die Voraussetzung von unserer Neumannschen Reihe, dann haben wir I minus D hoch minus 1n unter Kontrolle. Also für R Doppelpunkt gleich D hoch minus 1n gilt A gleich D mal I minus R wäre ja gerade ein Diagonale minus n, das heißt, das wäre gerade das n. Außerdem wissen wir, das R, was hier vorkommt, das wäre auch komponentenweise nicht negativ, weil das N ist komponentenweise nicht negativ. D mal N, Matrix mal Matrix-Multiplikation, nimmt Summen von Produkten der Matrix-Einträge. Das heißt, wenn beide Matrizen nur positive und nicht negative Einträge haben, dann hat auch das Matrix-Produkt nur nicht negative Einträge. Und das andere, auch das genauso, wie wir das bei dem Jacobi-Verfahren schon hatten, die Unendlich-Norm von R, das machen wir gerade Handwaving, wäre die Zeilensummennorm von d hoch minus 1n. Die Zeilensummennorm von d hoch minus 1n wäre, dass d hoch minus 1 ist Diagonalmatrix hoch minus 1 von links multipliziert mit einer Matrix, heißt jede Zeile wird mit dem entsprechenden Diagonaleintrag multipliziert, also 1 durch den Diagonaleintrag von dem d. Das heißt, in d hoch minus 1n stehen auf der Diagonale Nullen und dann haben Sie in jeder Zeile die Einträge, neben Diagonalmatrix sowieso hatte, geteilt durch den Diagonaleintrag, der da war in der Diagonale, bevor sie rausgenommen wurde in das D rein. Das heißt, die haben hier in jeder Zeile diesen Ausdruck hier, wenn wir da die Beträge aufsummieren, geteilt durch das entsprechende AII von der Diagonalmatrix. Das heißt, sie haben hier in jeder Zeile von dem D hoch minus 1n haben sie etwas, das ist kleiner gleich dieser Summe hier geteilt durch AII. Das heißt, sie haben in jeder Zeile etwas, wo die Betragssumme über die Zeile kleiner ist als 1. Und damit dann folgt also mit unserer Neumannschen Reihe Lemma 1,40, dass I minus R invertierbar ist. Damit ist also auch das A invertierbar, das ist der eine Teil der Behauptung. Und es folgt eben noch mehr aus dieser Neumannschen Reihe, es folgt nämlich auch noch was über die Werte, über die Nicht-Negativität der Einträge. Denn wir wissen auch, dass A hoch minus 1, das ist gleich I minus R hoch minus 1 D hoch minus 1, da A gleich DI minus R ist. Und das I minus R hoch minus 1 ist ja gerade die Summe K gleich 0 bis unendlich R hoch K und das Ganze dann mal D hoch minus 1. Nun, Und hier haben wir jetzt also stehen eine unendliche Summe von Matrizen hoch k mal einer anderen Matrix. Alle Matrizen, die hier vorkommen, haben nicht negative Einträge. D hat nicht negative Einträge, R hat nicht negative Einträge. Und dass R nicht negative Einträge hat, hat auch jedes R hoch k nicht negative Einträge. Das heißt, dieses R hoch k ist eine Matrix mit nicht negativen Einträgen. Ein Matrixprodukt mit dem D hoch minus 1 gibt eine Matrix mit nicht negativen Einträgen. Und jetzt nehmen Sie davon die Summe über unendlich viele von diesen Matrizen mit nicht negativen Einträgen. Und Sie wissen, das ganze Ding konvergiert als Matrix. Nun, wenn es als Matrix konvergiert, ist das äquivalent dazu, dass jede einzelne Komponente, also für jede einzelne Komponente die entsprechenden Folgen konvergieren. Das heißt, was Sie hier haben, ist eine Summe von Matrizen, die aber nicht negative Einträge haben. Das heißt, in jedem Eintrag haben Sie eine unendliche Summe von nicht negativen Zahlen und Sie wissen, die Sache konvergiert. Nur eine unendliche Summe von nicht negativen Zahlen, dann konvergiert eben der, also die, für die gilt dann eben entsprechend, die sind alle endlichen Limite, alle endlichen Summen sind größer gleich 0, also muss auch der Limes aller Partialsummen größer gleich 0 sein. Das heißt also, jeder Eintrag von a hoch minus 1 ist eine konvergente, unendliche Summe von nicht negativen Zahlen und damit selber eine nicht negative Zahl. Und das heißt, Sie können einer Matrix sehr, sehr einfach diese Monotonie-Eigenschaft, die ja schon der halbe Schritt war, zum verbleibenden halben Schritt für die Konvergenz. Also für die Konvergenz haben wir die Konsistenz schon gezeigt, was uns noch fehlt, ist die Stabilität. Und für die Stabilität, die haben wir wiederum in zwei Teile geteilt, dafür brauchen wir diese Monotonie-Eigenschaft und diese stabile und diese spezielle Lösung. Die spezielle Lösung haben Sie auf dem Übungsblatt und die fehlende Monotonie-Eigenschaft, dafür müssen wir uns nur noch mal das LH von letzter Woche genau angucken, ob da tatsächlich auf der Hauptdiagonale, ja, was steht, was größer ist als die Nebendiagonale zusammen und ob die Hauptdiagonale positiv ist und die Nebendiagonale negativ. Und das ist was, das können Sie relativ leicht nachprüfen, wann immer Sie sich einen finiten Differenzenquotienten überlegen, ist das eine Eigenschaft, die Sie ganz schnell nachprüfen können. Und wir packen das dann alles morgen zusammen, um wirklich die Konvergenz hinzubekommen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.